Gut, wunderbar. Dann möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserer 7. Sitzung unseres Corona-Kolloquiums. Heute ist unser Thema Wir für Sie und zwar für alle Barrieren und Beratungsstellen in Pandemiezeiten. Mein Name ist Christian Friedrich Meyer. Ich bin Direktor des Instituts für angewandte Forschung. Ich möchte mich sehr kurz fassen. Wir haben ein ehrgeiziges Programm heute. Einen Hinweis möchte ich aber noch geben und zwar datenschutzrechtlicher Art. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also wenn Sie nicht möchten, dass Sie auf dem Band erscheinen, auf dem Podcast erscheinen, schreiben Sie in der Diskussion einfach im Chat und ich werde die Frage dann öffentlich wiederholen. Also einfach in den Chat reinschreiben. Dann möchte ich ganz in aller Kürze auch die Referenten für heute vorstellen. Das ist einmal Karl Friedrich Bretz, er ist Geschäftsführer des Diakonieverbands Heilbronn. Er ist Theologe, Politologe und Diakoniewissenschaftler. Und die zweite Referentin ist meine Kollegin Gunda Rosenauer, Professorin an der Fakultät 2. Sie ist Forstwirtin und Pädagogin, hat auch früher als Försterin gearbeitet. Also da sagt noch einer, Professoren hätten alle denselben Lebenslauf. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Deswegen möchte ich gleich auch übergeben, allerdings zunächst mal an unseren Rektor, Professor Wolfgang Ernst, für ein kurzes Grußwort und dann an die beiden Referenten und wünsche uns einen spannenden Vortragsnachmittag.
Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Herr Meyer, für die Grüßung, für die einleitenden Worte. Ja, mein Name ist Wolfgang Ernst, bin Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen hier in Ludwigsburg und ich freue mich, dass wir heute bereits zum 7. Male dieses Corona-Kolloquium durchführen. Das zeigt mir, dass eben ein solches Format doch sehr wirklich angenommen wird, dass wirklich eine große Nachfrage nach diesem Format besteht. Und bei dem Thema, was wir heute haben, nämlich barrierefreie Beratungsstellen, barrierefrei gestalten, das ist etwas, was noch ganz besonders interessant ist. Das heißt also, wir haben zwei, ja, ich sag mal, herausragende Sachen. Zum einen das Format als solches und zum zweiten die Inhalte des heutigen Tages. Frau Rosenauer und Herr Bretz werden die Inhalte darstellen und ich denke, das wird eine sehr interessante Sache. Deswegen will ich mich auch nur sehr, sehr kurz fassen. Ich freue mich darüber, dass das so ein gutes, interessantes Format ist, dass das so gut angenommen wird und wünsche Ihnen eine ganz interessante neue Erkenntnisse. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus und nun bitte, glaube ich, Frau Rosenauer. Herr Bretz, bitteschön, gerne.
Ja. Ja, vielen Dank für die Begrüßung, die Einleitung und herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ja, worum geht's uns? Wer sind wir? Wir sind das Diakonische Werk Heilbronn. Ich darf dessen Geschäfte führen. Wir sind ein regionaler Anbieter von Beratungsdiensten von der Wiege bis zur Bahre, also Schwangerenberatung, psychologische Paar- und Lebensberatung, Suchtberatung, Dienste für Senioren unterhalb der Pflege mit rund 150 Beschäftigten, überwiegend Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Psychologen, Psychologinnen. Wir sind ein überschaubar großer regionaler Anbieter, aber dieses kreisbezogene System von Beratungsdiensten hat die evangelische Kirche in Baden und Württemberg flächendeckend. Und mit diesem spezifischen Profil der Beratung sind wir einer der größten dieser regionalen Anbieter. Und wir haben zusammen, sprich die Frau Professor Dr. Gunda Rosenauer und der Kreisdiakonieverband Heilbronn und noch einige andere, da sage ich gleich noch mehr dazu, ein Projekt gefahren, über 3 Jahre lang barrierefrei beraten. Und das dürfen wir heute vorstellen. Es hat unter Corona ja gelitten oder Bereicherung erfahren, das wissen wir alle in einer knappen Stunde. Aber erstmal ein paar allgemeine Aussagen. Ich möchte zuerst einen ganz großen Bogen schlagen. Das Thema Inklusion behinderter Menschen gehört ganz konstitutiv zum Christentum, weshalb es für uns als diakonische Einrichtung eben auch ein großes Thema ist. In alter biblischer Sprache würde das heißen, Jesus wandte sich den Blinden, Lahmen, Kranken und Besessenen zu. Er holte sie zurück in die Gesellschaft, die damals kranke oder behinderte Menschen eher ausgesondert hat. Das war jetzt der Bogen über 2000 Jahre. Der konkretere Bogen, der geht nur 15 Jahre zurück, denn ganz konstitutiv für uns, für dieses Thema und überhaupt für das Thema Inklusion ist die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention, das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom Dezember 2006. Da gibt es auch eine eigene Homepage dazu, also wer da mehr dazu wissen möchte, die heißt ganz einfach behindertenrechtskonvention.info. Ja, diese Behindertenrechtskonvention wurde im Dezember 2006 beschlossen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen und trat dann schließlich am 3. Mai 2008 in Kraft. Sie wurde auch in bundesdeutsches Recht übertragen und ist damit bindend. Sie beinhaltet neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen eine Vielzahl spezieller auf die Lebenssituation behinderter Menschen abgestimmte Regelungen. Durch diese Behindertenrechtskonvention der UNO fand ein Paradigmenwechsel statt, wenn man es in Begriffe fasst, der Paradigmenwechsel von der Integration zur Inklusion. Inklusion war für uns damals ein neuer Begriff. Das will heißen, nicht mehr wie bei der Integration steht der behinderte Mensch im Fokus, nicht der behinderte Mensch muss sich mit allen Arten von Hilfsmittel und Ähnlichem so anpassen, dass er oder sie in die Gesellschaft integriert werden kann, sondern wir müssen uns anpassen. Die Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft, wenn man so nennen will, muss sich anpassen, sodass behinderte Menschen ganz selbstverständlich zur Gesellschaft gehören und umfassende Teilhabe genießen. Der Begriff der Teilhabe, der ist mir hier ein ganz besonders wichtiger Begriff neben dem Thema Inklusion selbst. Ja, das war der große Bogen über die UN-Behindertenrechtskonvention. Was heißt das für uns in Baden-Württemberg? Was heißt das für uns in der württembergischen Diakonie? Die Diakonie hat sich dieses Thema sehr früh angenommen. Sie hat es nach Verabschiedung aufgenommen und über die jeweiligen Verbände auch in ihre Agenda aufgenommen. In Württemberg hat die Diakonie ein erweitertes Inklusionsverständnis entwickelt. Der Bezug dieses erweiterten Inklusionsverständnisses zielt nicht nur auf Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung. Erweitertes Inklusionsverständnis heißt, es ist bezogen auf alle Menschen, deren Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt sind. Und diese Beeinträchtigung an der Teilhabe, die kann auch in Armut begründet sein, in Arbeitslosigkeit, in mangelnden Deutschkenntnissen oder was auch immer. Alle Menschen, die aus welchen Gründen auch immer von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen oder daran gehindert sind, sind Ziel dieses erweiterten Inklusionsverständnisses. Jetzt wird es gleich ganz konkret und dann kommt die Frau Rosenauer. Ja, es gab einen Aktionsplan Inklusion 2016, den Kirche und Diakonie verabschiedet haben und der hat ganz bunte Projekte gefördert zum Thema Inklusion in die Gesellschaft, in die Gemeinde, ins Gemeinwesen. Wir als Diakonieverband sind von unserer Landesgeschäftsstelle angefragt worden. Wir, das heißt nicht nur die Heilbronner, auch der Kreisverband in Ulm und der in Schwäbisch Hall, ob wir ein Projekt durchführen könnten, das die Barrierefreiheit von Beratungsdiensten untersucht und das auch praxisorientierte Hinweise zur Umsetzung gibt. Wir Schwäbisch Haller und Heilbronner haben eng kooperiert, weil wir halt nun mal eng beieinander liegen. Wir waren uns einig, dass wir nicht nur so im eigenen Saft braten wollen und dass wir es wir schon wissen, reproduzieren wollen, sondern dass wir einen externen Input, dass wir wissenschaftliche Begleitung benötigen. Frau Professor Rosenauer und ich kannten uns schon aus anderen Zusammenhängen und wir kamen miteinander ins Gespräch. Und dann kam eins zum anderen und dann kommt jetzt das Projekt, was Sie richtig schön vorgestellt bekommen, nicht nur mit trockenen Worten wie von mir. Mitten rein kam dann Corona, aber davon reden wir später.
Ja, vielen Dank, Frieder. Dann darf ich jetzt meinen Bildschirm teilen und ich hoffe, Sie sehen alle die PowerPoint. Ja? Kurzes Feedback für das Signal? Ja. Gut, und ich möchte Ihnen unser Projekt nochmal ganz praktisch so vorstellen. Was haben wir gemacht? Es lief also 3 Jahre, das haben wir schon gehört. Und ich fand das ganz schön. In den Vorgesprächen haben wir die Geschäftsführer gesagt, wir möchten Vorbild sein. Wenn nicht wir, wer dann? Und das fand ich irgendwie sehr, also das hat mich sehr berührt, wo ich gedacht habe, ja, Vorbild sein da drin, das finde ich ein gutes Ziel. Und wenn wir dann am Anfang uns so überlegt haben, worum geht's eigentlich, dann war klar, es geht bei Barrierefrei Beraten um Menschlichkeit, es geht um Respekt, es geht um Wertschätzung, um die Würde der Menschen, es geht um Beziehung und um unsere Haltung. Und dann habe ich gedacht, wie schön, für diese Dinge ein Projekt zu machen und 3 Jahre daran zu arbeiten, das ist eigentlich eine wirklich schöne Aufgabe. So, dann haben wir am Anfang, wie man es eben immer macht, in Projekten eine Situationsanalyse gemacht, in Workshops mit den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung und haben uns solche Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was muss sich ändern, dass wir barrierefreier werden? Oder wo sehen wir noch Barrieren? Oder wo erleben wir im Alltag und bei unseren Klienten Hürden? Aber auch, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, auf welche Ressourcen können wir bauen? Weil immer nur zu gucken, was, also so defizitär zu schauen, was muss noch und was ist auch, also aber ist auch nicht ohne oder ist wichtig, aber ich finde genauso wichtig ist zu schauen, wo sind wir schon gut? Wo sind unsere Stärken? Was läuft, worauf können wir bauen eben? Und das war auch ein ganz schöner Workshop, um zu sehen, dass eigentlich schon ganz vieles gut ist. Und natürlich dann immer nach den Workshops, wer macht was, bis wann, wenn man das weglässt, das, dann passiert nichts. Und da haben wir dann richtig viel auch eben bewegen können. Dann haben wir uns eine Charta gegeben am Anfang und mir hat es so gut gefallen, diese christliche Basis, auf die, wo die Diakonie eben baut, das hat Herr Brez vorher auch schon gesagt und der einleitende Satz war, alle Menschen sind von Gott geliebt, daran glauben wir. Aus diesem christlichen Menschenbild leitet sich für uns die Würde eines Menschen ab, die unantastbar ist. Das fand ich sehr schön und das haben wir eben gemeinsam erarbeitet. Es gab noch mehrere Punkte und weil ich die so wichtig finde, habe ich sie jetzt heute auch mitgebracht. Also erster Punkt, alle sind willkommen. Zweitens, mit Achtung schauen wir auf das Schicksal, die Lebensaufgaben und die unterschiedlichen Lebensentwürfe der Menschen, die zu uns kommen. Einfach nicht zu bewerten, möglichst. Wir begegnen ihnen mit größtmöglicher Empathie und Wertschätzung. Wir unterstützen die Selbstwirksamkeit der Menschen und arbeiten nach dem Motto, hilf mir, es selbst zu tun. Empowerment ist da das Zauberwort. Wir fühlen uns der historischen Verantwortung verpflichtet, uns gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen jegliche Ausgrenzung einzusetzen. Das fand ich auch schön, eben diese historische Verantwortung, dass das einfach eine lange Tradition hat und dass wir da jetzt auch dafür daran arbeiten. Dem einzelnen Menschen gerecht zu werden, heißt nicht, alle gleich zu behandeln. Das, was für den einen gut ist, ist vielleicht für den anderen ganz anders wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wir achten auf unsere Grenzen und die der anderen. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich dabei nicht verliert und es ist normal, verschieden zu sein. Und darauf haben wir uns geeinigt, haben gesagt, okay, das ist unsere Basis und damit starten wir. Und dann haben wir losgelegt und haben ganz viel erhoben, nämlich die Hauptamtlichen befragt, die Ehrenamtlichen haben wir befragt, die bei der Diakonie arbeiten. Wir haben die Klienten befragt, also die hinkommen, die dort Beratung suchen. Wir haben auch potenziell die Klienten gefunden, also einige Mitarbeiter kannten jemand, wo sie gesagt haben, das wären potenzielle und haben die befragen können, was braucht ihr, was fehlt euch und so weiter. Wir haben sogar eine Befragung in der Fußgängerzone gemacht und wir haben mit Kooperationspartnern wie dem Gastgeber Kirche in Schwäbisch Hall, dem Seelenschmaus in Heilbronn und der Citykirche in Heilbronn, das sind Einrichtungen der Kirche, die Benachteiligte unterstützen und mit denen haben wir auch gesprochen. Also wir haben ganz viel erhoben erstmal, also bei den Mitarbeitern, bei der Geschäftsleitung, aber auch bei allen anderen. Wo sind denn Barrieren? Wo sind sie überhaupt, die Barrieren in der Beratung? Und wir haben dann das geclustert, wie man das macht in einem wissenschaftlichen Projekt und haben gesagt, es gibt 5 Handlungsfelder, in denen was getan werden muss. Das erste ist bei den Mitarbeitenden. Deren Haltung ist das Wichtigste. Also wenn jemand zur Beratung kommt und spürt eine Abwehr der Mitarbeiterin, dann ist schon alles verloren, kann man sagen, oder vieles. Also an deren Kompetenzen, das gehört, das ist das erste Handlungsfeld. Das zweite sind natürlich Gebäude. Das ist ja das, was man klassischerweise damit verbindet mit barrierefrei. Wie ist das erreichbar? Wie ist das baulich? Dann das dritte war die Organisation. Wie sind die Struktur? Wie sind die Ressourcen in der Einrichtung? Aber ich gehe nochmal auf die einzelnen Punkte gleich ein. Das vierte Handlungsfeld sind Klienten. Wie können die beteiligt werden und unterstützt werden? Und das fünfte war Kommunikation, mediale Präsenz und Netzwerk. Das waren also unsere Handlungsfelder, wo wir gesagt haben, dort müssen wir was machen, um barrierefreier zu werden. Und dann haben wir angefangen bei den Mitarbeitenden, haben einen Workshop für die angeboten, der hieß Barrierefrei sind Sie dabei, von Respekt, Reflexion und Barrieren. Und das Ziel war eigentlich eine diskriminierungssensible Haltung. Also dass sie selber erkennen, wo sind meine Vorurteile, was für Zuschreibungen und Rassismen habe ich. Und selbst wenn sie sagen würden, also ich habe sowas nicht, wir haben das alle, weil wir uns da gar nicht dagegen schützen können. Aber da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Es geht auch um Selbstfürsorge, um Offenheit, um menschliche Wärme, um Anerkennung, um Empathie. Diese Dinge haben wir in dem Workshop bearbeitet, den ganzen Tag, war sehr schön, an den verschiedenen Standorten jeweils, um einfach nochmal zu schauen, wo sind denn meine inneren Barrieren oder meine Grenzen.
Wir konnten uns noch nicht Corona-konform treffen, das war angenehm.
Genau, das stimmt, wir konnten uns noch richtig live treffen, ja. Das zweite Handlungsfeld, die Gebäude, da war für uns besonders hilfreich, dass wir mit Betroffenen vor Ort sein konnten, also mit einer blinden Person oder mit einer Person im Rollstuhl, und das war spannend, weil wir würden ja sagen, Han, brauchen wir das und das, aber dann sagt die blinde Person, da ist eine Spalte, wenn das stört mich oder da habe ich Angst, dass ich da irgendwie stolpere oder was auch immer. Also das war sehr erhellend, mal mit den Augen dieser Menschen zu schauen. Und Beispiele war zum Beispiel eben, dass der Briefkasten oder der Türöffner zu hoch ist für Rollstuhlfahrer oder dass es keinen Hinweis gab für Blinde, wo der Eingang ist oder dass Braille-Tafeln an den Handläufen helfen würden oder eben der Spalt neben der Treppe gefährlich ist und kein Quittierton beim Tastendruck. Solche Sachen sind uns da klar geworden. Beim dritten Thema Organisation, das war ein großer Fragebogen für die Geschäftsleitung und da waren solche Sachen drin. Zum Beispiel gibt es Mitarbeitende mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, weil es beginnt, barrierefrei beginnt ja auch an der Stelle in meiner Einrichtung. Habe ich zum Beispiel barrierefreie Arbeitsplätze? Kann ich Mitarbeiter beschäftigen, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben und die trotzdem bei uns Arbeit finden? Gibt es einen Aktionsplan? Gibt es ein Inklusionsteam? Gibt es jemand, der sich kümmert um diese Themen bei uns? Gibt es auch eine Vielfalt der Mitarbeiter biografisch, von der fachlichen Erfahrung oder der Altersstruktur? Und gibt es flexible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit, Familie und Beruf? Das alles gehört auch zur Barrierefreiheit. Und das ist ganz interessant, das mal anzuschauen, wie ist das denn bei uns so in unserer Einrichtung? Das vierte waren dann die Klienten. Da geht es natürlich immer darum, zuhören, hinhören und eben das Zauberwort Empowerment, sie dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Und der ist vielleicht ein anderer, als wir uns das manchmal vorstellen und denken, so müsste der das jetzt machen, aber vielleicht ist es für ihn ein anderes und ihn da drin zu ermutigen. Und den Slogan finde ich so schön, der internationalen Behindertenbewegung, nichts über uns, ohne uns. Also sie immer mitzunehmen. Fünftes Thema oder das letzte Handlungsfeld ist Kommunikation und Netzwerk. Da geht es eben um mediale Präsenz. Haben wir eine barrierefreie Homepage. Zum Beispiel haben wir einen Film gemacht für Gehörlose und so weiter. Aber das wird der Herr Bretz nachher noch erzählen. Und finden die Menschen in Not uns denn? Wissen die, wo sie uns finden und wo sie Beratung bekommen? Und dann natürlich die Netzwerke pflegen, ganz wichtig, zum Beispiel mit Anwälten, mit Gynäkologen und mit Pfarrern und so weiter, dass man da ein Netzwerk bildet und sagt, für die Menschen, die Hilfe brauchen, dass wir da auch gut zusammenarbeiten und die uns einander empfehlen können und so weiter. Wir haben einen Werkzeugkoffer gemacht für andere Einrichtungen mit vielen theoretischen Hintergründen, mit gesetzlichen Vorgaben, mit Leitfragen, mit Beispielen, mit Praxistipps und Erfahrungen und auch mit Vorlagen. Zum Beispiel die Fragebögen sind da drin und sowas. Und diesen Werkzeugkoffer gibt es zum einen digital, dann können wir ihn nachher in den Chat stellen und es gibt aber auch ihn in Papierform und die Adresse schreibe ich nachher auch in den Chat, wo Sie den bestellen könnten, falls das für Ihre Einrichtung interessant ist. Ja, das ist der Huppe, der hat selbst eine Behinderung und der hat ganz tolle Cartoons gezeichnet, die eben auch in unserem Werkzeugkoffer sind und das ist, finde ich, eine Bereicherung. Und abschließend, jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Manchmal ist man fast erschlagen von den vielen Dingen, aber jeder Schritt ist wichtig und ich finde, es war ein konstruktives, erfolgreiches Projekt, das an einer barriereärmeren Welt gearbeitet hat und damit an einer besseren Welt, die die Würde aller Menschen respektiert. Ganz nach dem Motto, wir für Sie und zwar für alle. So, vielen Dank. Das war die Vorstellung des Projekts und ich gebe zurück an den Frieder.
Wenn jetzt keine direkten Rückfragen sind, im Chat sehe ich keine, ja, dann lege ich einfach wieder los. Vielen Dank, Gunda. Ja, konkrete Umsetzung vor Ort. Es ist ja schon einiges angeklungen, was Gunda Rosenauer mit uns gemacht hat. Das erste war bei uns so ein bisschen den Reset-Knopf zu drücken. Ja, wir Praktiker, wir neigen gerne dazu, schnell loszulegen, aus unserem Blickwinkel schnell zu analysieren und geschwind halt noch eine Rampe dran zu hängen, wo keine ist und vielleicht Breileschrift auf die Geländer am Treppenhaus aufzukleben und das war's dann, das ist das, was uns eingefallen ist und dann schnell zack, zack wieder zum Alltag überzugehen. Aber das Erste, was wir getan haben, war, Gunda hat schon gesagt, der Workshop zum Thema Haltung. Das ist das Erste, was ich als Anregung betonen will. Man muss sich auch Zeit nehmen für ein solches Projekt. Wenn es darum geht, Barrierefreiheit, Inklusion, Teilhabe gründlich und umfassend zu betrachten und man nicht im Alltag mit dem Thema wirklich tief berührt ist, muss man sich auch etwas Zeit nehmen. Wir haben unseren Workshop gemacht, erstmal auf Leitungsebene. Leitung heißt hier die zuständige Abteilungsleiterin, in dem Fall Schwangerenberatung und eben auch ich selbst als Geschäftsführer. Ja, wir sind quasi auf die Metaebene gegangen, haben bei uns selbst angefangen und gefragt, ja, was heißt überhaupt Inklusion, was heißt Barrierefreiheit, wo begegnen wir Barrieren? Sie haben es in der Präsentation gesehen. Wir haben festgestellt, zuallererst muss eine grundlegende Haltung da sein, die nicht einzelne Barrieren vermeidet, abschafft, vermindert, sondern die überhaupt die Erkennungsfähigkeit, die Sensibilität weckt. Wo bereite ich Menschen eine schlechtere Zugangsmöglichkeit eben zu unserer Beratungsdiakonie oder auch zu mir, zu meinem Leben. Die Erkennungsfähigkeit sozusagen, dass der Sinn für Barrieren musste erst geweckt werden. Und wir haben diese wunderbaren Sitzungen gehabt zum Thema Haltung, Charta und Grundsätze der Barrierefreiheit. Das Zweite, was wir als sehr wichtig kennengelernt haben, das Thema, wie mache ich meine Einrichtung, meinen Dienst, ob es jetzt ein Beratungsdienst ist oder was auch immer, wie mache ich meine Einrichtung barrierefrei, das muss Leitungsangelegenheit sein. Nicht, dass die oberste Leitungsebene alles machen muss und alles wissen muss, aber die Leitung muss beteiligt sein und sie muss das Projekt mittragen, um Widerstände im Haus und Hemmnisse überwinden zu helfen. Aber auch um den eigenen Rückhalt zu zeigen, damit das Projekt auch Kraft bekommt und Durchsetzungskraft bekommt und letztendlich um das Projekt auch umsetzen zu können. Leitung und Gremien müssen ein solches Projekt auch finanziell mittragen, denn gut, seine Haltung kann man noch relativ kostengünstig verändern, aber einen Aufzug komplett umzubauen, was wir gerade tun, das kostet einfach Geld oder bauliche Veränderungen insgesamt durchzuführen, das kostet einfach Geld. Und wenn Leitung und Gremien nicht hinter einem solchen Projekt stehen, dann kann es zum einen scheitern am Geld und es kann zum anderen die Menschen, die sich positiv damit befassen, die sich engagieren, auch ungeheuer frustrieren, wenn sie dann in die nächste Sitzung kommen und sagen, naja, das wäre zwar nötig, aber die Leitung hat kein Geld dafür vorgesehen. Also Zeit nehmen und ein solches Projekt wirklich auch auf Leitungsebene ansiedeln. Das sind Dinge, die wir für sehr wichtig für ein solches Projekt halten. Das haben wir miteinander so gemacht und das war eben einfach Teil der Umsetzung, erste Voraussetzung der Umsetzung. Genauso wichtig ist es aber, das Team im Haus mit einzubeziehen. Wir haben einen wunderbaren Tag, Gunda hat es gerade erwähnt, miteinander veranstaltet. Das sind Menschen aus allen Diensten, Abteilungen zusammengekommen, nicht nur aus der Schwangerenberatung, auf der Fokus lag. Und wir haben mit ganz bunten Formen gearbeitet, als Gruppe, als Einzelne, als Team, praktische Spiele gemacht und. Also es war einfach ein bunter Tag, aber didaktisch gesehen mit vielfältigen Formen, die bewirken, dass einfach was hängen bleibt und dass diese Haltungsveränderung auch stattfindet. Und das Team mit einzubeziehen, erdet natürlich auch die Bemühungen. Man kann Barrierefreiheit anordnen, aber man kann es auch bleiben lassen, weil es nicht funktioniert, sondern ein Team muss mitgehen, um das Thema zu erden, um den Rückhalt zu schaffen und um Nachhaltigkeit zu bewirken. Und Gunda hat es schon erwähnt, wir haben Betroffene mit einbezogen. Das sind mit einem Menschen, der sein Augenlicht verloren hat und mit einer körperlich behinderten Dame und mit der Behindertenbeauftragten der Stadt Heilbronn auch durch unser Haus, in dem Fall halt das Hauptgebäude, gegangen und haben dort Dinge festgestellt, die wir für uns als Sehende, als Mobile gar nicht gemerkt hätten. Ja, Ressourcen müssen vorhanden sein. Das mussten wir auch feststellen, nicht nur das liebe Geld, sondern wir müssen uns auch Zeit nehmen oder Mitarbeitende müssen die Zeit auch bekommen, um sich im Projekt zu engagieren. Und wir hatten nun das Glück, auch Projektmittel von unserem Landesverband zu haben, konnten eine Mitarbeiterin engagieren mit einem festen Deputat, die viel Zeit zum Beispiel in die Umfragen oder in Recherchen, wo bekommt man diese oder jene Materialien, gesteckt hat, die einen Kurs in leichter Sprache gemacht hat, der auch nicht ganz billig war. Und die dann einfach in der Umsetzung, ja, das zum Thema finanzielle Ressourcen, aber die uns in der Umsetzung halt ungeheuer viel geholfen hat und hilft, das muss man einfach setzen. Das hatten wir und das hat letztendlich das Projekt auch zum Erfolg gebracht. Ja, was kam dann konkret dabei raus? Also, ein anderer Projektteilnehmer hat das Thema Frauenhaus gehabt und wir bauen unser Frauenhaus, wir nennen es Frauen- und Kinderschutzhaus, ab Herbst um. Und das Handbuch, was Sie sich ja herunterladen können oder bei unserem Landesverband bestellen können, ist auch Grundlage für die Planung bzw. dann für die Detailplanung geworden, muss zur Umsetzung kommen. Wir sind dabei, unsere wesentlichen Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit in leichter Sprache zu fassen. Wir haben einen Film in Gebärdensprache erstellt, der auf die Homepage kommt. Wir sind dabei, unser Leitsystem im Haus. Wir haben ein Haus, was in mehreren Schritten entstanden ist und sich halt auch nicht so ganz leicht erschließt. Wir sind dabei, dieses Leitsystem umzustellen, inklusive taktiler Schriften. Wir müssen unserem Aufzug das Reden beibringen und ähnliche Dinge. Also der Aufzug, der ganz wichtig ist, muss angepasst werden. Wir haben auch Schriftmaterialien erstellt und sind gerade dabei, einen Flyer noch gestalten zu lassen. Inhaltlich steht er, wo wir uns als barrierefreie Einrichtung vorstellen. Und dann kam Corona mittendrin und davon erzählen wir, glaube ich, nachher etwas mehr. Jetzt bist du wieder dran, Gunda, ja?
Jetzt bin ich wieder dran, gut. Ja, wir haben uns noch mit der Frage beschäftigt. Ich schalte wieder meine PowerPoint frei. Und jetzt? Nee, noch nicht.
Kommt noch nicht.
Jetzt. Wir haben uns noch mit der Frage beschäftigt. Das fanden wir sehr interessant, weil eigentlich ist ja alle, wenn man ganz ehrlich ist, wir wissen ja alle, ne? Barrierefreiheit ist total wichtig. Wir wollen das auch alle und das ist, also das ist, glaube ich, auch ein breiter Konsens. Jawohl, barrierefrei ist gut. Und wir möchten das machen. Und jetzt ist die spannende Frage, warum ist die Umsetzung so schwierig? Warum machen wir es tatsächlich nicht? Das stimmt ja nicht, aber warum gibt es so viele Hürden und warum ist es so schwer? Und damit, dazu möchte ich jetzt einmal noch ein paar Worte sagen. Ich fange mal bei der Einzelperson an. Wir werden geprägt und kommen, und ich denke, wir merken das oft auch gar nicht. Also ein Beispiel finde ich sehr spannend, den Bechdel-Test. Da hat ein Forscher Filme untersucht und hat geschaut, es muss in diesem Film zwei Frauen drin vorkommen, die miteinander sprechen und nicht über Männer. Also nicht viel von den Anforderungen. Zwei Frauen sollen drin vorkommen, die miteinander sprechen und nicht über Männer. Und ganz arg viele Filme, alle James Bond, Harry Potter, Herr der Ringe, Avatar und also ganz, ganz, ganz viele Filme fallen raus. Also wo keine zwei Frauen drin vorkommen, die miteinander sprechen und nicht über Männer. Und das ist zum Beispiel sowas, das ist mir noch nie aufgefallen, ehe ich nicht diesen Bechdel-Test kennengelernt habe. Und das sind solche Sachen, wo wir geprägt werden, was uns gar nicht auffällt. Das ist ein Aspekt. Dann gibt es natürlich Gruppeneffekte. Nichts verbindet so sehr wie die gemeinsame Abneigung gegen einen Dritten. Das kennt man ja die Welle oder so. Dann den Halo-Effekt. Also Menschen, die schöner sind, das weiß man, die werden bekommen weniger strenge Strafen und haben es deutlich leichter in allem. Oder Menschen, die groß sind, denen traut man mehr zu und so weiter. Es sind lauter Sachen, gegen die wir uns gar nicht wehren können, die automatisch da sind und praktisch Vorannahmen festigen. Erster Eindruck geht in 150 Millisekunden bis 90 Sekunden. So schnell machen wir uns einen ersten Eindruck und da können wir gar nicht, da können wir gar nichts machen. Das ist einfach so. Selbstbewusstsein macht natürlich, spielt eine Rolle. Je selbstbewusster wir sind, desto mehr können wir die Verschiedenheit feiern, können sagen, die sind ganz anders, aber das ist auch okay. Und je weniger selbstbewusst ich bin, desto mehr muss ich andere abwerten, automatisch. Dann gibt es auch Annahmen, die zu Vorurteilen führen, zum Beispiel das selber verschuldet. Kennt ja jeder dieses Vorurteil, wenn man was schaffen will, findet man auch irgendwie Geschäft. Schwäbisch. Oder es fehlt nur die Disziplin, ich habe es doch auch hingekriegt, sowas. Und es gibt natürlich auch Erfahrungen. Also es ist jetzt nur ein Teil, es gibt noch viel mehr, aber das prägt unsere Haltung. Und in Unternehmen oder beziehungsweise insgesamt kann man sagen, null Barrierefreiheit geht gar nicht. Die Vorurteile, Stereotype, Ausgrenzung, Diskriminierung, Barrieren gibt es überall im Alltag und die brauchen wir auch. Also wir kategorisieren, wir generalisieren und tatsächlich zeigt die Forschung, dass uns das auch hilft, unser Leben zu ordnen. Wenn wir total offen wären für alles, dann wäre das zum einen zu komplex und zum anderen würde es uns auch nicht handlungsfähig machen. Also Beispiel, Sie treffen eine gewaltbereite Hooligan-Gruppe, da können Sie nicht noch vorher überlegen, vielleicht sind die ja ganz nett und vielleicht haben die diese Stöcke da nur aus dem Wald jetzt zufällig mitgebracht oder so, sondern da müssen Sie ganz schnell reagieren. Okay, hier ist es gefährlich, da muss ich aufpassen oder was auch immer. Und das funktioniert eben auch unter Druck und Belastung und lässt uns schnell handlungsfähig sein. Deswegen ist es wichtig und es geht, dass wir das haben, aber es geht eben um eine sensible Haltung darüber, dass ich mich trotzdem immer wieder prüfe und schaue, an welchen Stellen es eben nicht so sein muss, sondern da kann ich nochmal in Ruhe überlegen, stimmt meine Annahme oder nicht. Und für auf Einrichtungen bezogen habe ich 9 Punkte, warum das in Einrichtungen nicht so einfach ist. Das eine ist, dass eine Einrichtung oft eine zu optimistische Selbstwahrnehmung hat, also im Sinne von, wir sind doch barrierefrei, wir haben ein blinden Leitsystem, eine Homepage in leichter Sprache und einen Gebärdensprachdolmetscher, also bei uns läuft's. Und wenn man eben tiefer hinschaut, dann gibt es noch viel mehr Dinge, die getan werden muss. Zum Beispiel, gibt es passende Stühle für Übergewichtige? Gibt es Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, dass die auch in leichter Sprache etwas lesen können und so weiter? Zweiter Punkt, eingeschränkter Fokus auf das Thema Barrierefreiheit. Die allermeisten verbinden damit bauliche Dinge. Also zum Beispiel entsprechend einen Fahrstuhl, eine Rampe für eine oder eine Behindertentoilette. Und tatsächlich ist Barrierefreiheit viel mehr als bauliche Aspekte und die Normen, ich zeige nachher noch ein paar Beispiele, also da gehört einfach viel mehr dazu, aber das ist so ein eingeschränkter Fokus da drauf. Der dritte Aspekt ist Barrierefreiheit als Luxusthema. Man sagt, also wir sind jetzt schon an der Kante, muss das Thema denn wirklich auch noch sein? So, und die Prioritätenliste ist lang, gerade in sozialen Berufen, oft eine chronische Überlastung und dann soll man sich jetzt auch noch um Barrierefreiheit kümmern. Also bitte, so, das ist also auch ein Aspekt. Fehlende Freiräume, das gehört da dazu, dass das Thema Barrierefreiheit geht gerade gar nicht. Wir haben viele andere Projekte, also wir haben wirklich keine Freiräume für diese strukturelle Arbeit. Das ist ein Punkt, dann mangelnde Kenntnisse dazu. Unsere Einrichtung findet man doch problemlos. Also, dass man auch nicht nochmal vertieft schaut, was gehört da noch dazu? Zum Beispiel mit Fachleuten sprechen, sich mit einzelnen Zielgruppen auch austauschen und sowas, um nochmal zu gucken, was gibt's denn noch für Barrieren? Fehlende finanzielle Ressourcen, da hat der Herr Britz vorher schon drüber gesprochen. Wenn ich kein Geld habe, kann ich es nicht ausgeben. Unser Etat ist aufgebraucht, für sowas reicht es wirklich nicht mehr. Aber es gibt auch kleine Schritte, wie eben die Fortbildung zur Haltung oder sowas. Oder dass ein Mitarbeiter sich da nochmal damit beschäftigt und sowas. Das muss jetzt nicht gleich so viel Geld kosten. Also da gibt es auch kleinere Möglichkeiten. Aber ansonsten ist das natürlich ein wichtiger Aspekt.
Und es muss auch kein frisch gewaschenes Geld sein, wie auf dem Bild gerade.
Genau. Oder ein Punkt ist noch, dass man sagt, für so wenig Betroffene brauchen wir doch den Aufwand für die Barrierefreiheit nicht. Also für die, bei uns kommt einmal im Jahr ein gewalttätiger Ehemann zur Beratung, dafür muss ich doch kein Deeskalationstraining machen oder für die zwei Rollstuhlfahrerinnen im Jahr müssen wir doch keine Rampe bauen. Das ist auch noch ein Aspekt, aber wenn ich eben vielleicht Barrieren abbaue, dann spricht sich das auch rum. Und dann sagt mir, hey, da könnt ihr hin, da gibt's zum Beispiel für Blinde oder so, das ist eine Arztpraxis, die ist super für Blinde, da könnt ihr hin zum Beispiel. Und fehlende Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Ich habe keine Vorbehalte gegen Ausländer und Andersartige, sagen wir uns. Also bei mir ist da nichts. Und ich habe vor einigen Monaten einen Test gemacht, und zwar von der Harvard University gibt es einen Test. Und da muss man ganz schnell immer klicken. Und da gibt es schwarze, weiße Menschen und bestimmte Zuschreibungen. Man muss einfach nur klicken und man kann gar nicht so viel überlegen. Und das war sehr interessant. Und am Schluss kam doch tatsächlich raus, dass ich wohl ein bisschen langsamer geklickt habe an bestimmten Stellen und auch bestimmte Vorurteile hätte. Und hätten sie mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, also ich habe keine Vorbehalte. Also das ist ganz interessant, dass da manchmal eben doch mehr ist, als wir vielleicht im Vorhinein denken. Reflexion und Bildung sind der Schlüssel. Wir haben alle Grenzen und Vorurteile und wenn wir darüber reflektieren, das ist also der Schlüssel, um da mehr darüber zu wissen. Und das neunte und das letzte, Potenziale der Barrierefreiheit werden nicht erkannt. Bringt es wirklich was? Brauchen wir das wirklich? Ist das nicht meist schon überall mit drin, denkt man dann? Und tatsächlich ist es aber so, dass es eigentlich in jedem Thema, das man angeht, mit aufgenommen werden sollte. Wir machen jetzt auch, überarbeiten die Homepage der Hochschule und da wird es gleich mitgedacht. Wie machen wir das barrierefrei? Das finde ich ganz großartig. Ja, jetzt habe ich noch mal ein paar konkrete Beispiele gebracht, weil ich finde das ganz gut, dass man sich noch mal überlegt, was ist es denn jetzt, wenn wir sagen, es ist nicht nur Rampen für Rollstuhlfahrer, so was gehört denn noch dazu? Also zum Beispiel alleinerziehende Berufstätige brauchen einen Termin abends oder am Wochenende. Da muss man natürlich wieder auf die Ressourcen gucken. Aber oder übergewichtige Menschen passenden Stuhl. Blinde brauchen Informationen in Braille oder bestimmte Kontraste auf der Homepage. Gehörlose brauchen Erklärvideos oder eine Gebärdensprachdolmetscherin. Menschen mit Migrationshintergrund brauchen die Informationen in ihrer Sprache. Also ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, die sagt, das wäre für sie super, wenn sie Übersetzer so hätte. Sie kann bei vielen Patienten einfach gar nichts machen, weil sie nichts versteht. Menschen mit geistigen Einschränkungen brauchen leichte Sprache. Oder beispielsweise Kleinwüchsige müssen an die Klingel kommen. Rollstuhlfahrer brauchen eben Behindertentoilette, Aufzug, das hat man schon. Menschen aus anderen Kulturkreisen brauchen kulturelle Mittler, die erklären, wie das in denen ihrer Welt aussieht und dass das halt da normal ist, dass die Frauen nicht aus dem Haus gehen. oder nicht Auto fahren dürfen und dass man da übersetzt. Schüchterne Menschen brauchen vielleicht ein anonymes Beratungsangebot, ein Chat, und Analphabeten brauchen Erklärbilder und keine schriftlichen Hürden, und diverse Menschen brauchen Formulare, auf denen sie sich wiederfinden und so weiter. Das heißt, Barrierefreiheit bedeutet aber auch barrierefreie Veranstaltungen, dass ich mir das überlege, können da alle dazukommen. Es bedeutet heterogene Teams, wie wir es vorher auch schon gehört haben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, barrierefreie Homepage, Fortbildung zum Thema, kollegiale Supervision, sich immer wieder auch gegenseitig zu beraten, Ansprechperson für Barrierefreiheit im Team, dass es da jemand gibt, der sich drum kümmert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es einfach immer ein bisschen so dabei hat, dieses Thema, bei allem, was man bearbeitet. Es bleibt also kleine Schritte und auf dem Weg sein, sich nicht überfordern zu lassen von diesen vielen Sachen, oh, das müssen wir alles sondern dass man einfach kleine Schritte macht. Und interessant ist, es sind viele, 7,9 Millionen Schwerbehinderte gibt es in Deutschland. Ab 50% Behinderung sind es nur gezählt, also sind fast 10%. Und Menschen mit Migrationshintergrund, alte Menschen oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen ohne erfasste Behinderung sind nicht mitgezählt. Also das sind ganz schön viele, über die wir da reden. Und wie schön wäre eine Welt, in der sie respektvoll behandelt werden mit ihren Einschränkungen, in der man Lösungen findet für sie. Ich habe eine gehörlose Tochter und die ist schon 36 und immer wieder begegnet sie viele Barrieren, wo ich dann anrufen muss, weil sie keinen Termin bekommt oder weil, wenn sie eine E-Mail schreibt, keine Antwort und so weiter. Ich habe noch ein schönes Zitat von der Amanda Gorman, das kennen Sie vielleicht, das ist die jetzt bei den beiden ein Gedicht vortragen durfte, denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Und ich finde das so passend zum Thema Barrierefreiheit. Es gibt viele Menschen, die schon daran arbeiten und wir bleiben weiter dran an diesem Thema. Ja, genau. Und deshalb vielen Dank für das Zuhören und gerne Fragen jetzt direkt, wenn Sie welche haben. Ansonsten gibt es nachher bestimmt auch noch Raum. Dann gebe ich wieder an dich, Frieda.
Dankeschön. Das waren ja fast schon wunderbare Schlussworte. Wie kann ich das jetzt noch toppen? Ich probiere es gar nicht erst und wir begeben uns wieder in die Niederungen der praktischen Hindernisse. Ja, aber eins will ich betonen, das Schlusswort war wunderbar. Also großes Licht, kleines Licht, man muss das Licht sehen.